Vielen Dank und auch von mir nochmal ein herzliches guten Morgen. Morgen. Und wie wir schon eingangs gehört haben, der Text ist ja bekannt, steht im Titusbrief und es geht eben auch heute Morgen um die Ältesten. Und muss ich sagen, es ist ein recht interessantes Thema, es hat mich neu angesprochen und es ist durchaus lohnenswert, sich mal Gedanken über die Ältesten zu machen, muss ich sagen, weil wann hat man sich ja schon mal so Gedanken gemacht? Die Ältesten sind eben da oder sind eben dann halt mal nicht da, weil sie im Urlaub sind. Sie leiten die Gemeinde, ja, aber was uns der Text heute Morgen zu sagen hat und was das beinhaltet, ist noch eigentlich viel mehr und viel tiefgehender und es lohnt sich wirklich darüber, sich mal Gedanken zu machen. Und bevor ich den Text verlese und in den Predigtext einsteige, möchte ich noch einmal beten. Herr, ich möchte dir danken für diesen heutigen Tag, dass wir auch heute aus deinem Wort her empfangen dürfen, Herr. Und ich bitte dich, Herr, dass du mich gebrauchen möchtest, Herr, dass du mich füllen möchtest und dass ich auch heute Morgen zum Segen für meine Geschwister werden kann, Herr. Lass mich nichts zu viel, aber auch nichts zu wenig sagen, Herr, denn alles muss ich von dir empfangen. Amen. Ja, ich möchte uns nun eingangs den Text lesen. Wie gesagt, das steht im Titusbrief, im ersten Kapitel, die Verse 5 bis 9, von den Ältesten und Bischöfen. Deswegen ließ ich dich in Kreta, dass du, was noch mangelte, in Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste anstellen möchtest, wie ich dir geboten hatte. Wenn jemand untadelig ist, der Mann einer Frau, der gläubige Kinder hat, die nicht eines ausschweifenden Lebens beschuldigt oder zügellos sind, denn der Aufseher muss untadelig sein, als Gottes Verwalter, nicht eigenmächtig, nicht zornmütig, nicht dem Wein ergeben, nicht ein Schläger, nicht schändlichem Gewinn nachgehend, sondern gastfrei, das Gute liebend, besonnen, gerecht, fromm, enthaltsam, anhangend dem zuverlässigen Wort nach der Lehre, damit er fähig sei, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Ein wunderbarer Text und ich möchte ihn einmal so in drei Teile teilen. Zum einen eben die göttliche Ordnung, die Gott eingesetzt hat in die Gemeinde, dann einmal der Älteste an sich und ja im Grunde genommen die Umsetzung. Und ich beginne mit dem 5. Vers. Deswegen ließ ich dich in Kreta, dass du, was noch mangelte, in Ordnung bringen und jeder Stadt Älteste anstellen möchtest, wie ich dir geboten hatte. Als ich mich mit diesem Vers näher beschäftigte, wurde mir eines zunächst einmal klar. Ein Christ gehört in die Gemeinde. Es waren hier Menschen, die sich bekehrt haben, die das Evangelium gehört haben, von ihrer Verlorenheit, von ihrer Sündhaftigkeit und dass der Zorn Gottes auf ihnen lag. Und dann diese rettende Botschaft, Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist gekommen, gestorben und auferstanden, damit wir leben dürfen. Er hat meine Sünde am Kreuz getragen. Und ja, es hat diese Menschen so überwältigt und so angesprochen, dass sie es im Glauben erfasst haben, angenommen haben. Und nun waren sie wiedergeboren, bekehrt. Und sie hatten Gemeinschaft. Also das Ziel eines Christen ist nicht, ein Gast zu sein, sondern eben Mitglied einer Gemeinde, ein mitarbeitendes Glied in der Gemeinde, ein fruchtbringendes Glied in der Gemeinde. Das sollte das Ziel eines jeden Christen sein. Und in der Theorie klingt das auch immer ganz nett, aber wir kennen auch die Praxis. Und wer lang genug in der Gemeinde lebt oder auch drin groß geworden ist, der weiß, dass die Gemeinde Gottes eigentlich im ständigen Angriff lebt. Von innen, von außen, hauptsächlich von innen und es nicht selten vorkommt, dass Gemeinden zerstört werden. Wir haben schon gehört, die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwinden, aber die Ortsgemeinde hier und dort hören wir, gibt es Zerbruch, gibt es Trennung, Enttäuschungen haben schon viele erlebt. Und wenn wir in unsere eigenen Reihen hineinschauen, so weiß ich, dass Geschwister in unserer Mitte sind, die dieses Gemeindehaus mitgebaut, mitbezahlt haben, um dann knappe 20 Jahre später oder um die 20 Jahre später das Haus ein zweites Mal zu erwerben. Und ich kann das nachvollziehen, eben denn auch für mich, ich war damals noch junger Teenager, zerbrach damals so eine heile Welt. Die Gemeinde war für mich die heile Welt. Da gibt es eben, ja, was man draußen kennt, Neid, Zank, Streit, klar, aber nicht so in der Form. Und es zerbrach für mich auch so eine Stück weit heile Welt. Und ich bin auch der Gemeinde ferngeblieben, bestimmt ein Jahr lang, bis auf einmal aus heiterem Himmel, muss ich sagen, dieses innere Verlangen in meinem Herzen kam, ich möchte wieder in eine Gemeinde. Ich war ein junger Kerl, ich kam gerade zur Ausbildung und hatte noch keinen Führerschein. Und wie schon gesagt, aus heiterem Himmel hat es mich zu einer Gemeinde gezogen. Und ich bin dann mit meiner Schwester mitgegangen in eine Gemeinde, sie war in einer Gemeinde. Und dort durfte ich eben, ja, eine Zuflucht, will ich es mal sagen, nennen. Es war nicht mein geistliches Zuhause. Die Gemeinde war anders geprägt, anders ausgerichtet. Ich war manchen Dingen sehr gefordert eben, auch wenn ich so nicht unbedingt so den Tiefgang hatte. Und ich muss sagen, mein geistiges Zuhause habe ich dann in der damaligen Helsdorfer Straße wiederfinden dürfen. Durch meine Eltern, die sich dort angeschlossen haben und gesagt haben, Mensch, komm doch mal mit, guck dir das doch mal an. Und ich fühlte mich dort wieder zu Hause. Und es erinnert mich so an dieses Wort, was ein Prediger mal gebraucht hatte, eine Kohle, die alleine ist, ja, die verglüht, die gibt keine Wärme. Die Kohlen gehören zusammen und dann glühen sie und bringen diese Wärme. Und erschreckenderweise muss ich sagen, es gab auch Geschwister, die eben den Weg in die Gemeinde nur noch als Gäste gefunden haben. Die Enttäuschung saß so tief und das Ergebnis ist, dass diese Kohlen eben kalt werden und verglühen. Es ist ein durchaus ernstes Thema und ich möchte Mut machen, eben trotz aller Enttäuschung den Weg zur Gemeinde wieder einzuschlagen, sich dort einzubringen und anzuschließen. Und eine Sache vielleicht noch in dem Zusammenhang: Es ist gut, wenn man sich die Gemeinde nicht unbedingt nach den Gemeindegliedern aussucht, sondern nach den Ältesten. Ist auch irgendwo eine logische Schlussfolgerung. Man sagt so wieder her, so das Geschehr. Die Ältesten prägen die Gemeinde. Und ein zweites eben, wo es eigentlich um die Ordnung Gottes geht eben, ist eben, dass eben Älteste eingesetzt werden sollen. Es sollen Älteste eingesetzt werden in der Gemeinde. Und es ist so interessant eben, dass man dieses Prinzip Gottes findet eben, wie es im 1. Korinther heißt, 14,33, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens, wie in allen Versammlungen der Heiligen. Und ich musste lange über dieses Wort nachdenken. Warum steht hier Friedens? Warum steht nicht der Ordnung? Der Gegensatz von Unordnung ist doch Ordnung. Warum Frieden? Und ich denke, Frieden ist eben mehr als nur Ordnung. Bei der Ordnung ist es so und so hat es zu sein, das gehört da, das hat dort seinen Platz und wehe, wenn nicht, so hat es zu sein. Frieden ist noch mehr. Frieden beinhaltet sicherlich auch Ordnung, geordnete Verhältnisse zu Gott und zu seinen Mitmenschen. Aber eben noch mehr. Gott ist noch mehr als nur Ordnung, aber eben auch Ordnung. Und so finde ich es wunderbar, es gibt so zwei Beispiele, die ich uns heute Morgen nennen will, wo es darum geht, um die Ordnung Gottes, wie er Ordnung einsetzt. Und das Gewaltige finde ich, es sind nicht Ordnungen, die dem Selbstzweck dienen, wie wir es aus unserer Welt her kennen. Viele Ordnungen, die wir machen, sind eigentlich mehr Selbstzweck. Nehmen wir die Datenschutzgrundverordnung, die wir neu haben. Dadurch wird nicht ein Persönlichkeitsrecht wirklich mehr geschützt. Es ist ein Bürokratieaufwand geworden, ein Bürokratiemonster, der uns das Leben auch als Verein massiv erschwert, aber es wird nichts wirklich bewirken. Nehmen wir Qualitätsmanagement, wird immer groß geschrieben. Ich habe dazu immer gesagt, ich war in der Reinigung zu der Zeit tätig, wo das eben auch sehr stark aufkam. Davon, dass ich den Fleck dokumentiere, davon ist er nicht weg. Ich muss einen Lappen nehmen und muss ihn wegmachen, dann ist er weg. Also es ist mehr ein Selbstzweck als wirkliche eben Umsetzung. Und bei Gott ist es eben komplett anders. Wenn er eine Ordnung gibt, dann ist es nicht ein Selbstverwalten, sondern mit einem Ziel. Es ist zielgerichtet. Und so möchte ich uns das erste Beispiel nennen aus dem 2. Mose, 18. Kapitel. Als Mose das Volk Gottes herausgeführt hat aus dem Lande Ägypten. Ein großer Aufbruch, eine große Volksmenge. Und Mose hat dann angefangen, eben das Volk zu richten, von morgens bis abends. Und sein Schwiegervater Jitro kam, hat sich das angeschaut und sagte, was machst du da? Du richtest das Volk von morgens bis abends. Du bist abends müde, das Volk ist abends müde. Wenn du so weitermachst, werdet ihr nie ankommen, werdet ihr beide kaputt gehen, du und das Volk. Ich habe es jetzt etwas freier interpretiert. Und er gibt ihm einen Rat und sagt, siehe, dich aber unter allem Volk nach redlichen Leuten, die Gott fürchten, wahrhaftig und dem Geiz feind sind. Die setze über sie, etliche über 1000, über 100, über 50 und über 10. Dass sie das Volk alle Zeit richten. Wo aber eine große Sache ist, dass sie dieselbe an dich bringen und sie allen geringen Sachen richten. So wird es leichter werden und sie werden mit dir tragen. Ich finde, das ist eine gewaltige Sache, die eben hier als Rat gegeben wird. Zum einen eben, wie diese Menschen beschaffen sein sollen, sehen wir sehr viele Parallelen. Sie sollen Gott fürchten, wahrhaftig sein, dem Geiz feind sein, weise sein. Wunderbare Eigenschaften, die wir in ähnlicher Weise noch häufiger finden werden im Wort Gottes. Und eins noch interessant finde ich eben, dass sogar über 10 Menschen ein Richter sein muss. Dass noch nicht mal 10 Menschen es schaffen, miteinander auszukommen. Finde ich schon ein Stück weit bemerkenswert. Das liegt nicht an dem Volk Gottes, sondern das liegt an den Menschen. Ich glaube nicht, dass wir da viel anders sind. Und mit dem Ziel, ja, welches Ziel? Wirst du das tun, so kannst du ausrichten, was Gott dir gebietet. Und all dieses Volk kann mit Frieden an seinen Ort kommen. Das ist das Ziel. Er gibt diese Ordnung nicht, um eben da jetzt ein neues Institution, ein Rechtssystem zu schaffen, sondern er gibt diese Ordnung, damit sie ans Ziel kommen, in Frieden. Und darum geht es. Es geht um das Ziel. Und das zweite Beispiel eben, was im Grunde genommen auch jetzt in Richtung Ältestenschaft geht, ist eben, wo Gott eben eine Ordnung in die Gemeinde hineingibt. Und das lesen wir in der Apostelgeschichte 6, da die Gemeinde schon eine gewisse Größe erreicht. Und ich lese ab dem ersten Vers. In diesen Tagen aber, als die Jünger sich vermehrten, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Bedienung übersehen wurden. Die 12 aber beriefen die Menge der Jünger und sprachen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes verlassen und die Tische bedienen. So seht euch nun um, Brüder, nach 7 Männern aus euch, von gutem Zeugnis, voll heiligen Geistes und Weisheit, die wir über dieses Geschäft bestellen wollen. Wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Ich finde das so gewaltig. Und hier sehen wir ähnliche Voraussetzungen für die Diakone. Sie sollen von gutem Zeugnis sein, voll heiligen Geistes und Weisheit. Ich glaube, Weisheit ist ein sehr wichtiger Bestandteil in diesen Dingen, wo es dann Spaltung, wo es dann eben Parteiung, wo es Murren, wo es Unfrieden gibt, da die richtige Entscheidung zu treffen, aufzupassen, dass man da nicht zwischen die Fronten gerät, dass man da nicht von einer Seite vereinnahmt wird, dazu bedarf es schon Weisheit. Und auch hier, wie gesagt, wieder diese Ordnung, die Ältesten, in dem Fall eben die Jünger Jesu, die eben, die Gemeinde führen, die einen Auftrag haben für die Gemeinde, darauf kommen wir noch näher später zu sprechen, und dann eben die Ernennung der Diakone, die die Älteste unterstützen und eben eine Aufgabe haben und mit dem Ziel, was ist das Ziel? Im Grunde genommen das Gleiche wie bei Mose, dass sie in Frieden ankommen, dass die Gemeinde bewahrt wird und dass sie eben am Ziel ankommt. Jeder Einzelne. Und diese Apostelgeschichte finde ich deshalb so interessant, eben weil es uns viele Faktoren nennt, die wichtig sind für die Gemeinde, für die Ältestenschaft. Denn ich denke mal, das ist so ein bisschen aus dem Leben gegriffen. Das ist uns sicherlich nicht ganz fremd, wo dieses Murren ist. Dieses Murren aufging. Hier ging es um die Speisenverteilung. Das Murren kann vielfältig sein. Und im Grunde genommen ist die Antwort oder das Murren beinhaltet eigentlich grundsätzlich immer so dieses, die Ältesten müssten doch mal, die müssten doch da mal was machen, die müssten sich doch darum kümmern. Die sind doch dafür verantwortlich. Diese Einstellung kommt uns vielleicht hier und dort durchaus bekannt vor. Und was ist die Antwort der Ältesten? Es ist nicht, jawohl, ihr habt recht, da müssen wir jetzt unbedingt was tun, sondern es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes verlassen. Hier ist eine ganz klare Priorität gesetzt. Es ist nicht gut, dass wir uns um diese Belange kümmern. Es ist wichtig, dass wir am Wort Gottes bleiben, dass wir das Wort Gottes predigen und uns nicht um andere Dinge hauptsächlich kümmern. Es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes verlassen und nur noch den baulichen Zustand des Gemeindehauses und uns nur noch um den baulichen Zustand des Gemeindehauses kümmern. Vorne reparieren, Heizung überprüfen, Technik, dass alles geht. Das ist nicht gut, wenn Sie sich nur darum kümmern. Es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes verlassen und nur noch die Gemeinde sauber machen und dafür sorgen, dass genug Toilettenpapier auf den Toiletten ist. Das ist nicht gut. Es ist nicht gut, wenn wir das Wort Gottes verlassen und nur noch Kinderarbeit machen. Es ist nicht gut. Es ist für uns nicht gut, wenn sich unsere Ältesten um periphere Dinge kümmern oder gar ärgern müssen, weil eben das keiner machen will und in letzter Instanz natürlich die Ältesten das machen, weil sie für die Gemeinde verantwortlich sind. Aber es ist eben nicht gut, wenn sie eben das Wort Gottes verlassen und sich um periphere Dinge kümmern müssen. Peripher meine ich nicht im Sinne von, das ist trivial, das ist alles, ach, das ist nicht wichtig. Es ist elementar wichtig. Der Zustand des Gemeindehauses ist wichtig, weil wenn das Dach dann undicht wird oder wenn die Heizung ausfällt, dann und das Haus marode wird, darum muss sich gekümmert werden. Es muss gepflegt werden, es muss instand gehalten werden. Die Gemeinde soll sauber sein. Man möchte, wenn man auf Toilette geht, natürlich Toilettenpapier dort vorfinden. Ganz normale Dinge, die wichtig sind für das Gemeindeleben, dass wir hier einen Ort haben, wo wir zusammenkommen können, wo wir das Wort Gottes hören können. Darum geht es doch. Kinderarbeit ist genauso wichtig, dass die Kinder eben auch das Wort Gottes früh gesagt bekommen. Aber es ist eben nicht gut, wenn sich unsere Ältesten darum kümmern müssen, wenn sich, ich sage mal, hauptzeitlich darum kümmern. Wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Das ist das, was die Ältesten betrifft. Es ist elementar, es ist existenziell für die Ortsgemeinde. Für uns hängt es davon ab, ob unsere Ältesten feststehen im Glauben und eben die Gemeinde in rechter Weise führen und eben die Gemeinde vor den inneren und äußeren Angriffen bewahren, damit sie nicht zerstört wird. Und ich weiß nicht, ob uns das so bewusst ist, dass eben die Ältesten eben maßgeblich für unsere geistliche Ausrichtung der Gemeinde Sorge tragen, verantwortlich sind, sie maßgeblich bestimmen. Und dass im Grunde genommen die Existenz unserer Gemeinde, in der wir hier Mitglied sein dürfen, von unseren Ältesten abhängt. Dass wir eben ja, geistliche Führer, Väter in Christus haben dürfen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denke ich, den wir oftmals vergessen. Ältester Bischof heißt, und das kommt aus dem Altgriechischen, Aufseher, Hüter, Schützer. Und das sind so Begriffe eben, Aufseher klingt eher negativ, das ist so ein bisschen, naja, der kontrolliert und Aufseher mit der Peitsche und so, haben wir sehr negative Assoziationen. Hüter ist schon eher etwas Positiveres, Schützer auch. Und als mir die Begriffe so ansah, dachte ich mir, das klingt fast wie eine Stellenbeschreibung eines Hirten. Das Amt des Ältesten wird ja auch mit einem Hürdenamt verglichen. Und wenn man das in diesem Zusammenhang sieht, haben die Begriffe eigentlich auch eine ganz andere Aussage, eine ganz andere Bedeutung. Aufseher, siehe nach meinen Schafen, habe Acht auf sie, dass sie sich auch nicht untereinander beißen. Ich habe selber keine Schafe, aber ich habe gehört, dass Schafe untereinander auch ganz schön bissig sein können. Und deswegen Aufseher. Achte darauf, dass sie sich nicht gegenseitig verletzen. Hüter, hüte meine Schafe, weide sie, gib ihnen Nahrung und Trinken, sorge für sie. Und Schützer, beschütze meine Schafe vor den wilden Tieren, dass sie keiner raube oder verführe. Ich glaube, in diesem Zusammenhang bekommen diese Begriffe eine ganz andere Bedeutung, die eben dem Amt des Ältesten eben zuzuschreiben sind. Und so möchte ich eigentlich diesen Punkt eben abschließen mit dem Vers eben, wirst du das tun, so kannst du ausrichten, was Gott dir gebietet, und all dies Volk kann mit Frieden an seinen Ort kommen. Und ich möchte nun zu dem nächsten Punkt kommen. Was für Voraussetzungen muss ein Ältester mitbringen? Das wird uns hier eigentlich recht eindeutig beschrieben in den Versen 6 bis ja, zum ersten Teil des 9. Verses. Wenn jemand untadelig ist, der Mann einer Frau, der gläubige Kinder hat, die nicht eines ausschweifenden Lebens beschuldigt oder zügellos sind, denn der Aufseher muss untadelig sein als Gottes Verwalter, nicht eigenmächtig, nicht zornmütig, nicht dem Wein ergeben, nicht ein Schläger, nicht schändlichen Gewinn nachgehend, sondern gastfrei, das Gute liebend, besonnen gerecht, fromm, enthaltsam, anhangend dem zuverlässigen Wort nach der Lehre. Und es klingt eigentlich recht logisch, es steht hier Mann einer Frau. Also keine Frau, sondern Mann einer Frau. Es wird heutzutage hier und dort anders gehandhabt. Ich finde es so in der Schrift nicht wieder. Auch in mehreren Stellen heißt es Mann einer Frau. Es hat auch etwas mit der göttlichen Ordnung zu tun, dass der Mann die Verantwortung hat vor Gott für seine Familie, für seine Frau. Adam, wo bist du? Und hier ist es eben Mann einer Frau. Er steht seiner Familie in rechter Weise vor. Er kommt seiner Verantwortung als Haupt der Familie nach. Das drückt eigentlich dieser Vers 6 aus, wenn man das so liest, eben, es beschreibt eigentlich eine intakte Familie. Und hier steht zwar der Mann aufgrund des Amtes mehr im Mittelpunkt, aber die Frau ist dabei genauso wichtig. Denn wenn die Frau nicht hinter ihrem Mann steht, wenn sie nicht eine Einheit bilden, so kann der Mann auch unmöglich eben Ältester sein, so kann er sein Amt nicht ausführen. Das heißt, die Frau ist genauso wichtig wie der Mann in diesem Falle. Und die Kinder tun, ja soll ich sagen, ihres dazu. Es kann nur funktionieren, wenn es eben in der Ehe harmoniert. Auch nur dann kann auch Kindererziehung funktionieren. Und so finde ich diesen Vers sehr beeindruckend, eigentlich insofern, dass er eine intakte Familie beschreibt. Und eben der Mann, der seiner Familie vorsteht. Im 1. Timotheus wird uns das auch ziemlich deutlich gemacht, dass eben ein Mann, die seine Familie vorstehen und sie versorgen soll. So aber jemand, die seinen, sonderlich seinen Hausgenossen nicht versorgt, der hat den Glauben verleugnet und ist ärger denn ein Heide. Es ist ein durchaus ernstes Wort eben für die Ehemänner, für die Familienväter, dem nachzukommen, seine Familie zu versorgen. Zum einen mit den materiellen Dingen, das ist heutzutage sehr schwer, das ist bekannt, dass eben ein Mann nicht unbedingt die Möglichkeit hat, mit seinem Gehalt die Familie zu ernähren, dass eben oftmals die Frau mitarbeitet. Das ist eine normale Sache geworden und ich will dies auch nicht bewerten, mit keinster Weise. Ja, die Frau hätte zu Hause, das ist alles eben nicht zweckdienlich, sondern es geht darum, dass eben Mann und Frau in einem Strang ziehen und dass der Mann eben seiner Familie in rechter Weise vorsteht und sie nach bestem Wissen und Gewissen eben versorgt und nicht eben sich zu fein ist für manche Arbeiten und lieber eben zu Hause sitzt und für das mache ich das nicht. Kann ich nicht so viel Verständnis für aufbringen. Denn um der Liebe zu seiner Familie willen, macht man auch Tätigkeiten, die einem keinen Spaß macht. Er sorgt für die Seinen. Und wenn ich dann eben die weiteren Verse betrachte, 7 und 8, so sagt das eben etwas auch aus, eben über die Eigenschaften, die er haben sollte oder auch besser nicht haben sollte. Viel wichtiger ist eigentlich das, was er haben sollte, denn wenn er diese Eigenschaften hat, schließt das eigentlich die anderen Eigenschaften, die er nicht haben sollte, mehr aus. Und wenn ich das so lese, lese ich jetzt hier erstmal nichts von einem Theologiestudenten, der gerade sein Studium abgeschlossen hat und dann eben auf den Platz des Ältesten sich hinaufschwingt, sondern vielmehr eben lese ich hier in dem Zusammenhang einen Menschen, der eine gewisse Lebenserfahrung mit sich bringt, der eben in der Lage ist, seine Familie zu führen und ja, gastfrei ist, das Gute liebend, besonnen, gerecht, fromm. Eine Anmerkung vielleicht noch, und zwar im Vers 7 heißt es eben nicht schändlichem Gewinn nachgehend. Ich finde die Luther-Übersetzung da sehr interessant, die noch ein bisschen weiter geht, wo es eben heißt, nicht unehrliche Hantierungen treiben. Ich finde das eine interessante Formulierung, ist uns heute nicht mehr ganz so geläufig. Unehrliche Hantierungen treiben. Schließt das schändliche Gewinn mit Sicherheit mit ein, aber ich denke, dass es durchaus noch ein bisschen weitreichender ist. Nicht unehrlich. Ein Ältester ist ehrlich. Dann würde man sagen, natürlich ist er ehrlich. Aber wenn wir hineinschauen in die Art und Weise, wie man heutzutage Personal führt, wie man heute mit Menschen spricht, so stellen wir doch häufig fest, es ist so eine gewisse Unehrlichkeit, so eine manipulative Ebene, die sich da auftut, mehr und mehr. Ich habe, das ist schon länger her, mal eine Predigt gehört. Ich fand sie interessant, aber nicht unbedingt eben sehr positiv eben. Und zwar ging es auch so ein bisschen um Argumentation und Argumentation und Gespräche, wie ich eben mit einem Gegenüber, der mir eben anderer Meinung ist, wie ich mit diesen Menschen umgehe. Und er stand dann da in seinem Judo-Outfit und hatte eben das aus dem Judo her dieses Beispiel gebracht eben. Von daher bin ich da schon ein bisschen skeptisch, aber der Inhalt war recht interessant eben, weil es eben genau das Gleiche ist. Beim Judo ist es so, ich habe es selber nicht gemacht, deswegen kann ich nur das wiederholen, was er sagte. Man nutzt die kinetische Energie des Gegners, zieht ihn an sich heran und diese Energie wird benutzt, um ihn selber zu Fall zu bringen. Das heißt, ich gehe nicht dagegen, sondern ich nehme ihn mit und ziehe ihn dann rum. Und so ähnlich oder genau das Gleiche erleben wir in der Art und Weise der Argumentation häufig, dass eben so dieses Manipulative mitschwingt. Ich will mal ein Beispiel nennen, ist fiktiv, also ist es hier keiner angesprochen, ist es auch nicht so vorgekommen. Ich nenne es einfach nur mal, um versuchen, das ein bisschen deutlicher zu machen. Stellen wir uns vor eben, es gibt nachher Stehkaffee und es werden jetzt die Brote geschmiert und jemand ist dabei und sagt, jawohl, ich finde das toll, ich mache jetzt da voll mit, kommt gerade von der Toilette, setzt sich hin und schmiert die Brote. Wenn man also ein bisschen Hygiene, Hände waschen und so wie sage ich es dem jetzt? Eine Möglichkeit ist, ich gehe dann, ich finde das ja toll, deine zupackende Art, wie du gleich mit anpackst und gar nicht lange guckst und fragst, oh, ich finde das toll, wie du das machst und wie du die Stulle schmierst. Ich wäre froh, wenn ich das auch so könnte, aber sollte man vielleicht vorher doch die Hände waschen dann? Schon hat man ihn so manipulativ so in diese Richtung gedrängt. Wäre doch schön, ne? Das andere wäre, gut, wäre ein bisschen schroff, wenn man, ey, du Schmuddel, wasch dir liebst, gefälligst die Hände, wir wollen das noch essen. Das wäre vielleicht so unter uns, so ein bisschen unter Männern, so ein bisschen so, ne? Also was ich damit sagen will, das eine ist dieses Manipulative, was so mit hineinkommt. Man will keine Konfrontation, man versucht ihn eben da so ein bisschen zu gewinnen und zu manipulieren. Das andere ist manchmal sehr direkt, kann sehr direkt sein, ein Stück weit vielleicht auch dann mal verletzend und auch der Ton macht die Musik, aber die Frage, die ich mir gestellt habe, wie arbeitet Gott? Arbeitet Gott auf dieser manipulativen Ebene? Manipuliert er mich? Geschieht geistiges Wachstum nur durch Manipulation, indem er eben auch mich da so, oh, bist du ein toller Kerl und das wäre doch schön, wenn du sonntags mal zur Gemeinde kämst, wir würden uns ja so freuen. Oder ist dann eben eher eben so dieses eben, verlasse die heiligen Versammlungen nicht. Ein klares, direkte Ansage. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, wirkliches geistliches Wachstum geschieht nicht durch Manipulation, sondern eben durch Veränderung des Herzens. Es ist etwas anderes als das, was wir eben aus der Welt her kennen. Es ist eben durchaus direkt, damit wir wissen, worum es geht, und es verändert unser Herz. Es schafft bleibende Frucht. Diese Manipulation ist keine bleibende Frucht. Spätestens, wenn ich es erkenne, sage ich, der hat mich hinters Licht geführt. Der wollte nur, dass ich jetzt das und das mache. Und dann ist das weg. Bei Gott ist es anders. Und deswegen eben diese Wahrhaftigkeit. Nicht unehrliche Hantierungen treiben. Nicht hinten herum, sondern gerade weg. Das ist eben diese Eigenschaft, die mich eben bei diesem Vers eben auch wieder neu angesprochen hat und die ich eben sehr bemerkenswert finde. Ein nächstes ist eben anhangend dem zuverlässigen Wort nach der Lehre. Ich habe da geschrieben, also doch Bibelstudium oder Theologiestudent. Es ist schon wichtig, natürlich absolut wichtig, dass sich unsere Ältesten in dem Wort auskennen, dass sie anhangen dem zuverlässigen Wort, dass sie daran hängen, dass sie eben standhaft sind in der Lehre, dass sie eben sich nicht auch umhertreiben lassen von Strömungen, von neuen Konzepten, von, ach, was es alles gibt in der christlichen Szene, jetzt ganz neu und wir müssen jetzt Toronto singen und wir müssen jetzt Willow Creek und wir müssen jetzt hier, wir müssen jetzt da. Nein, anhangend dem zuverlässigen Wort nach der Lehre. Und es hat sich in diesen 2000 Jahren nicht verändert. Es ist immer noch die gleiche Lehre und das Gleiche, was wir eben zu hören und zu machen haben. Und das Nächste ist eben, was mich auch in einer besonderen Weise angesprochen hat, was dieses Amt des Ältesten eigentlich so ja, ein Stück weit auch gewaltig faszinierend macht, ist im Vers 7. Denn der Aufseher muss untadelig sein, das ist irgendwo zwangsläufig, aber das Nächste, als Gottes Verwalter. Er wird hier als Gottes Verwalter genannt, ein Verwalter Gottes. Was soll er denn verwalten? Die Gemeinde. Nicht die Gemeinde als Gebäude, als Institution, sondern jeden Einzelnen, den Gott hineingegeben hat in die Gemeinde, den er hinzugeführt hat, den soll er verwalten. Nicht verwalten im Sinne von, ja, du bist Nummer 3 und du bist Nummer 5 und wir haben dich jetzt hier in der Kartei, sondern eben verwalten im Sinne von zielgerichtet, dass wir das Ziel erreichen in Frieden. Das ist dieses Gewaltige. Und mit dieser Verantwortung, mit dieser Aufgabe schwingt so eine enge Beziehung mit. Ein Verwalter weiß mehr wie der Knecht. Der Knecht, der sagt der Verwalter, geh da hin und mach den Acker. Aber der Herr, der spricht mit dem Verwalter und sagt, wir müssen das Feld bestellen oder wir müssen dieses machen oder jenes machen. Es schwingt so eine ganz andere Beziehungsebene in diesem Amt, in dieser Aussage mit. Eine faszinierende Verbindung. Und man kann es hier und da feststellen. Wir haben schon im Zeugnis gehört zum Beispiel, wo mein Schwager Andi sagt, ist jemand krank, er rufe die Ältesten, dass sie mit Öl salben, beziehungsweise eben, dass er über sich beten lasse und sie mit Öl salben in den Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen. Und er wird ihn aufrichten und so er hat Sünden getan, werden sie ihm vergeben. Hier sehen wir etwas, was so mitschwingt mit dem Amt des Ältesten, eine Besonderheit, die eben ja ein Stück weit geheimnisvoll ist. Desgleichen kann man es manchmal feststellen. Ich hatte ist auch schon Jahre her, hatte ich beruflich eine etwas schwierige Situation und ich hatte mit Martin Osig ein Gespräch, ganz so beim Rausgehen eigentlich, ist eigentlich noch bekannt, Martin Osig, einer unserer Ältesten, der schon heimgegangen ist. Und er sprach einfach aus heiterem Himmel, sprach an, ja, ich habe da mal so einen Kollegen gehabt und der war mir so miesepetrig und hat genau meine Situation angesprochen und sagte, ja, manchmal schickt uns Gott manchmal solche Menschen über den Weg, dass wir Geduld lernen. Genau in meine Situation hinein, ohne dass wir darüber ausgesprochen hätten, gewaltig. Wie eben die Ältesten manchmal genau ins Schwarze treffen, eben Verwalter sind. Gewaltig. Ein zweites, was eben, ja, fast eben schon erschreckend ist, ist eben, was für ein Gewicht die Worte des Menschen haben, der so eng mit Gott zusammenarbeitet. Ich habe letztlich eine Predigt von Pfarrer Wilhelm Busch gehört, eben über ein Beispiel oder über eine Begebenheit aus dem Alten Testament. Deswegen ist sie mir so geläufig als eben ja ein erschreckendes Beispiel im Grunde genommen. Da geht es um Elisa, im 2. Könige steht das. Elisa ging von dort hinauf nach Bethel und als er auf dem Weg hinaufging, da kamen kleine Knaben. Kleine Knaben, so sagte Pfarrer Wilhelm Busch, ist hier nicht ganz korrekt übersetzt. Es waren Jünglinge, er hat den Begriff Halbstarke gebraucht. Also es waren jetzt nicht kleine Kinder, sondern es waren eben so Heranwachsende, ja, Halbstarke, den Begriff, denn damit kann man eher was mit anfangen. Aber ist jetzt auch eigentlich mehr Nebensache. Die kamen aus der Stadt heraus und verspotteten ihn und sprachen zu ihm, komm herauf, Kahlkopf, komm herauf, Kahlkopf. Und er wandte sich um und sah sie an und fluchte ihnen im Namen des Herrn. Da kamen zwei Bären aus dem Wald und zerrissen von ihnen 42 Kinder. Und er ging von dort nach dem Berg Karmel und von dort kehrte er nach Samaria zurück. Also es gibt sicherlich noch vieles dazu zu sagen, aber ich finde es ja eine erschreckende ja, Komponente, muss man dazu sagen, vielleicht, was für eine, ja, soll ich sagen, Macht, was für eine Autorität Gott den Menschen, die er ein entsprechendes Amt gibt, mitgibt. Denken wir auch an Mose zum Beispiel. Er sollte nur mit dem Fels sprechen und er hat ihn geschlagen und Gott hat trotzdem Wasser gegeben. Er stand zu Mose in seinem Amt. Es hatte dann eben für Mose andere Konsequenzen, aber nicht vor dem Volk. Und das ist eben dieses, ja, diese erschreckende Komponente, wie Gott sich zu seinen, ja, Mitarbeitern, zu denen stellt, die er in den Dienst gestellt hat. Und dann möchte ich abschließend zu diesem Punkt eigentlich nur noch sagen, wo mir das so bewusst ist, wenn Gott in dieses Amt beruft, oder wen Gott in dieses Amt beruft, dem wird er auch die Autorität dazu geben. Und nun kommen wir zu dem dritten Teil, zu der Umsetzung. Und das finden wir im Vers 9. Anhangend dem zuverlässigen Wort nach der Lehre, damit er fähig sei, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Den letzten Teil mit den Widersprechenden zu überführen, dazu werden wir nächsten Sonntag Näheres hören. Das ist eigentlich noch deutlicher, eindeutiger. In den folgenden Versen beschrieben, auch hierzu findet die Bibel ganz klare Worte, wie damit umzugehen ist. Deswegen möchte ich diesen Punkt gar nicht so weit ausführen, sondern vielmehr eben mit der gesunden Lehre zu ermahnen. Und als ich so über das Amt des Ältesten nachdachte, dachte ich, ach, eigentlich wäre ich dann doch lieber Evangelist. Also der Job des Evangelisten, wenn ich es mal so ein bisschen lax formulieren darf, ist doch eigentlich viel angenehmer. Also teils. Das hat eine unangenehme Komponente, aber auch eine wunderschöne Komponente. Das Unangenehme ist, ich muss den Menschen sagen, ihr kommt in die Hölle. Ihr seid verloren, ihr seid in euren Sünden verloren, ihr seid so schlecht, Gott kann mit euch keine Gemeinschaft haben. Der Zorn Gottes ruht auf euch, ihr kommt in die Hölle. Ich übrigens auch. Oder wäre in die Hölle gekommen. Ich bin nicht besser. Aber die frohe Botschaft ist eben, dass Jesus Christus doch, ja, auf die Welt gekommen ist, dass der Vater uns so sehr liebt, unbegreiflicherweise liebt er uns so sehr, dass er seinen eigenen Sohn gesandt hat, damit er für uns, für dich, für mich stirbt, damit ich leben darf. Er hat den Tod getragen, den ich verdient hätte. Er ist ins Totenreich hinabgestiegen, in die finstersten Örter. Das muss man sich mal vergegenwärtigen. Wir werden den Tod nicht mehr sehen. Er hat ihn gesehen, er ist hinabgestiegen und der Tod konnte ihn nicht halten, auf dass wir leben dürfen. Und wenn wir sterben, so sterben wir nicht, sondern wir leben. Wir machen unsere Augen bei ihm auf, wenn wir sie überhaupt richtig schließen. Ich lasse das mal so ein bisschen nebulös stehen. Wir gehen hindurch zum Leben. Und das ist doch eine gewaltige Botschaft. Und es ist doch wunderbar, wenn sich Menschen daraufhin bekehren und du einen Menschen zum Leben, zum ewigen Leben führen darfst. Das ist eine tolle Aufgabe. Wirklich toll, wirklich schön. Und die Aufgabe des Ältesten, mit der gesunden Lehre zu ermahnen. Das erinnert mich so ein bisschen an die Arbeit eines Lackierers und eines Mechanikers. Ich komme aus dem Kfz-Handwerk und vielleicht kann man das gut nachvollziehen. Wenn ich eine Beule am Auto habe, ich fahre zum Lackierer oder eine Delle, muss man sagen. Beulen gibt es da nicht, sondern Dellen. Der macht die weg, du holst dein Auto ab, bezahlst 1.000 Euro und das Auto sieht aus wie neu. Toll, da hat sich was getan, da hat sich was verändert. Kommst du zu mir, zahlst du auch 1.000 Euro, du fährst wieder weg und sagst, fährt wie immer. Was hat denn der da überhaupt gemacht? Ja, die Bremse war hin, die Bremsschläuche waren kaputt, wenn du noch weitergefahren wärst, wenn die geplatzt, du wärst gegen die nächste Mauer gefahren, die Lenkung war ausgeschlagen und. Dinge, die man nicht sieht, die aber Arbeit bedeuten, die eben eine Umsetzung bedeuten. Und so ähnlich das Amt des Ältesten. Man sieht es nicht unbedingt, aber er hat den Job, den frisch Bekehrten zu ermahnen durch die gesunde Lehre, ihn zu führen und zu leiten, dass er eben in der Lehre, in der Wahrheit zunimmt, dass er wachsen kann, dass er zunimmt bis zur vollen Mannesreife. Und ich möchte einmal so das Beispiel einfach so ein bisschen benutzen, eben jemand bekehrt sich, wächst heran und wird dann irgendwann dann auch hier vorne stehen, eine Einleitung, eine Predigt halten zur Säule in der Gemeinde. Das ist doch das Ziel der Gemeinde und die Aufgabe mit der Ältesten, durch die gesunde Lehre zu ermahnen. Und als ich so drüber nachdachte, ermahnen, das ist ja so negativ belastet in der heutigen Zeit. Wer lässt sich schon gerne ermahnen? Also ich habe früher auch häufige Ermahnungen bekommen, die waren dann meistens eben sehr eindringlich und nicht unbedingt immer so mit Liebe. wir es vielleicht manchmal gerne hätten. Vielleicht habe ich das auch gebraucht, damit ich darüber nachdenke. Wenn das dann, naja, ne, als Junge ist man manchmal so ein bisschen ungestüm und dann braucht man schon gewisse Grenzen. Und der Punkt war aber immer, auch wenn ich mich dann vielleicht über meinen Vater geärgert habe, wie der mich angebrüllt hat oder was weiß ich, man denkt mal drüber nach. Ist denn da was dran, was er gesagt hat? Und ja, nicht immer, dann doch fast immer war was dran. Ja, er hat schon recht gehabt. Und ich wäre ja dumm, wenn ich sagen würde, so, das nehme ich jetzt alles weg, der hat mich so böse an, das jetzt erst recht. Wäre dumm, würde ich mir selber schaden. Also eine Ermahnung, auch wenn sie vielleicht manchmal lieblos ist, sollte uns dennoch zum Nachdenken anregen, hat er vielleicht recht, mit der gesunden Lehre zu ermahnen. Und als ich so drüber nachdachte, kam mir so ein Zwiegespräch, will ich es mal nennen, kam mir so auf. Einmal die Berufung. Ich habe dich zum Ältesten berufen, weide meine Herde. Wie wir eben das bei Petrus hinnehmen. Weide meine Lämmer, weide meine Herde. Oh, welch große Verantwortung. Aber da sind auch Hammel dazwischen. Also ich kann sie jetzt nicht Schafe nennen, das sind einfach nur Hammel. Die sind ewig am Murren. Die kommen in ihrem eigenen Leben nicht klar und suchen die Schuld immer bei den Ältesten. Die Ältesten sind schuld, die Ältesten haben sich nicht gekümmert und die Ältesten sollten doch und überhaupt, und das ist immer viel einfacher, die Ältesten sind schuld. Nicht ich, sondern die Ältesten. Also die Schafe ja, aber die Hammel, das überlasse ich dir. Und dann diese leise Stimme, die wir manchmal vernehmen. Wie viel Geduld hatte ich mit dir und habe sie noch? Das kann man jetzt nicht vergleichen. Also wenn du mir was sagst, also ich beherzige das, ich versuche das umzusetzen, ich bin stets bemüht, das stand in der Schule auch immer auf meinem Zeugnis, er war stets bemüht, hat trotzdem nicht gereicht, aber ich bin bemüht. Aber die sind völlig beratungsresistent, die wollen einfach nicht hören. Und dann eben wieder diese kleine leise Stimme, bist du also viel gerechter als jene. Man will ja nicht selbstgerecht sein, ne? Also eigentlich innerlich denke ich schon, aber eigentlich, nein, wenn ich darüber nachdenke, nein, eigentlich bin ich nicht gerechter als jene. Aber wie kann man diese Menschen, wie kann man diese Geschwister erreichen? Man kann es manchmal sehen, dass Geschwister den falschen Weg einschlagen, dass sie die Gemeinschaft verlassen und dass man sieht, wie sie sich immer mehr und tiefer in den Sünden, in dem falschen Weg verstricken, immer mehr in Not geraten und ja, wie kann man sie da noch erreichen? Wie kann man sie rufen? Und das ist eigentlich die Frage, die uns immer wieder beschäftigt eben. Gerade wenn es um Geschwister geht, wo man merkt, da kriselt es, da ist es nicht mehr so gut, da läuft es nicht, sei es in der Ehe, sei es im Persönlichen. Wie erreicht man sie? Wie kann man wieder neu diese Flamme entfachen? Wie kann man sie zurechtbringen? Und letzten Endes ist es immer wieder, der Geist Gottes muss zu unseren Herzen sprechen. Er kann Älteste gebrauchen, er kann Prediger, er kann Geschwister gebrauchen, aber er muss zu unseren Herzen sprechen, um Veränderung, um wirklich das zu schaffen. Und ich habe mir die Frage gestellt, lassen wir uns noch ermahnen? Lassen wir uns noch von den Ältesten ermahnen? Und ich will da mal ein praktisches Beispiel nennen. Ist eigentlich auch mehr fiktiv, aber um uns das vielleicht ein bisschen näher zu bringen, und ich nehme mich mal als Person, stelle mir vor, ich werde von Alexander, unserem Ältesten, angesprochen und der kommt zu mir und sagt, Matthias, am Freitag um 19 Uhr haben wir Bibel- und Gebetsstunde und ich erwarte, dass du kommst. Das ist jetzt keine Frage, ob du kommen möchtest, du hast zu kommen. Also was nimmt sich Alexander da raus, da so frei über meine freie Zeit zu bestimmen? Wie kommt er denn dazu, dass ich da jetzt hingehe? Und außerdem, also so wie er es formuliert hat, das war jetzt nicht in der Liebe. Also wenn er dann schon nicht in der Liebe das so rüberbringt, also nee, also sehe ich gar nicht ein. Und wenn der Älteste nicht eben mich lieb bittet, also dann, nein, also das sehe ich nicht ein. Und dann stimmt der Nächste mit ein und sagt, ja und ich soll noch die Gemeinde putzen. Also wie komme ich dazu, die Gemeinde zu putzen? Das ist doch... Und dann vielleicht noch, die wollen ja nur herrschen. Sind das nicht so Stimmen, die sich bei uns manchmal regen, die wir hier und dort vernehmen können? Und da ist mir dieses eine groß geworden, der Fleisch widerstrebt dem Geist. Es ist in unserer Natur, dass eben das Fleisch dem Geist widerstrebt. Und wenn es nun der Älteste oder ob es Gott ist, das natürlich ist eben, denn man widerstrebt dem. Es geht einem gegen den Strich. Und ich habe den Eindruck, dass dieser Geist, diese Bewegung, dieses immer gegen Autorität, gegen Älteste, gegen ja immer stärker wird. Und das, was in so einem Timotheus anbefohlen, beschrieben wird, ja eigentlich gar nicht mehr wirklich zur Geltung kommt. Da heißt es nämlich, die Ältesten, die wohl vorstehen, die halte man zweifacher Ehre wert, sonderlich der Arbeiten im Wort und in der Lehre. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass wir es nicht mal einfach schaffen, sie in Ehre zu halten. Und es klingt so, als wenn dieser neue Schlachtruf des Zeitgeistes ist, selbstbestimmtes Leben. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal gehört habt, diesen Ausdruck, selbstbestimmtes Leben. Man muss dabei mal aufpassen, dass man nicht das Kind mit dem Bade ausschüttet. Also die Begrifflichkeit wird häufig eben auch bei Menschen mit körperlichen Einschränkungen benutzt oder wenn man Kinderhilfswerke hat. Man möchte damit zum Ausdruck bringen, dass eben ein Mensch das Recht hat eben auf ein selbstbestimmtes Leben, dass er nicht von vornherein benachteiligt wird aufgrund eben seiner körperlichen Einschränkungen und aufgrund seiner Möglichkeiten, Zugang zur Bildung und dergleichen. Also man möchte diesen Menschen das Möglichste ermöglichen, will ich mal formulieren. Dass man eben den Kindern eine Schulbildung gibt, dass man eben Behindertengerechte Einrichtungen erschafft und so weiter, dass sie möglichst selbstbestimmt leben können. Und das ist grundsätzlich gut und auch zu unterstützen, natürlich. Aber es schwingt noch etwas anderes mit, was so ein bisschen unterschwellig dahinter steckt. Und wenn man da ein bisschen hineinschaut, so hat man zum Beispiel Formulierungen, ich will sie uns einmal verlesen. Selbstbestimmt zu leben heißt, dass der Mensch für sich selbst eigenständig bestimmt, wie er sein Leben mit allen Facetten gestalten will. Als denkendes Individuum bezieht er dabei alternative Möglichkeiten ein. Veränderungen strebt derjenige bewusst an oder negiert sie. Das Bestreben ist gern angehört, geprüft und befolgt, wenn es einen gemeinsamen Konsens mit einer Vorstellung gibt. Bevormundung oder den diktatorischen Willen anderer wird nicht akzeptiert. Ausnahmen bestätigen die Regel, wie zum Beispiel das Leben als Soldat. Das kann man so unter der Rubrik Gesundheit und Wohlbefinden finden. Tipps für seelisches und körperliches Wohlbefinden. Und dabei muss man sagen, erschreckenderweise wird die Psychopharmaka und Auffäller, die werden da verramscht wie Smarties, hätte ich jetzt fast gesagt. Die gibt es ja nicht in 10er-Packs, sondern in 100er-Packs. Jeden Tag eine, dann geht es dir wieder besser. Und wenn ich das so lese und höre, da höre ich doch wieder diese Stimme der Schlange. Die Stimme der Schlange, die schon damals den Menschen verführt hat, etwas vorgegaukelt hat, wie toll, wie schön wir sein, wie Gott. Und hinterher kam der große Hammer. Die große Lüge. Und auch hier eine große Lüge. Wenn du für dich selbst bestimmst, was für dich gut und richtig, du bist denkend und dann mach du und du wirst glücklich, ist die große Lüge, dass du danach nicht glücklich, sondern nur unglücklicher und noch tiefer in Sünden gerätst. Und um das vielleicht auch mal ein bisschen plastisch zu beschreiben mit der Stimme der Schlange, ich hatte mich mit einem Freund unterhalten, der versucht aufzuhören mit Rauchen. Und aus eigener Erfahrung weiß ich, dass das aus eigener Kraft eigentlich unmöglich ist. Nicht nur eigentlich, es ist unmöglich, davon frei zu kommen. Wenn der Sohn frei machte, er ist recht frei. Und ich kam mit ihm ins Gespräch und sagte, siehste, im Grunde genommen ist das ja wie mit der Sünde. Hat dir jemand gesagt, bevor du angefangen hast mit Rauchen, wie Mist das ist? Dass du davon dann irgendwann nicht mehr loskommst. Du willst loskommen, aber du kommst davon nicht los. Du musst immer wieder dazu greifen. Nein, hat dir keiner gesagt. Wie cool das ist, wie toll das ist in der Clique und so. Und dann hast du so einen Glimmstängel. Das ja, aber was das für Folgen hat, gesundheitlich und die Sucht, das hat dir zu dem Zeitpunkt keiner gesagt. Und das ist dieses Prinzip dieser Schlange, der Versuchung. Es wird was vorgegaukelt, wie toll, wie schön und der Hammer kommt hinterher. Und dann das böse, schreckliche Erwachen. Und das ist so wichtig, dass wir uns davon nicht kürre machen lassen, dass wir uns davon nicht anstecken lassen, nicht beeinflussen lassen und uns aufwiegeln lassen gegen unsere Ältesten und gegen Autorität und wollen nur, sondern eben, ja, wie wir schon auch gehört haben, unterordnen zu unserem eigenen Wohl, damit auch wir eben am Ziel in Frieden ankommen. Und ich möchte einmal eine Frage in den Raum stellen und sollte es doch auch jeder mal selber beantworten. Was sind unsere Ältesten in deinen Augen? Es lohnt sich durchaus, darüber mal nachzudenken. Und ich möchte abschließen mit einem persönlichen Zeugnis, was Älteste für einen bedeuten können. Es gibt Situationen in seinem Leben, ja, da braucht man, wie soll ich sagen, da braucht man Jesus zum Anfassen. Und es gab eine Situation in meinem Leben, da war ich verunglückt, Grillunfall, viele wissen das, mehr tot wie lebendig, und ich wollte einen Seelsorger. Und ich weiß noch, wie Martin Osig mich besuchen kam. Es war schon fast ein bisschen humorvoll, mir dann umgezogen, eingepackt, in die Intensivstation hineinkam, und er konnte nichts hören, weil sein Hörgerät nicht dabei hatte, und ich konnte nicht sprechen, meine Stimme war weg. Das war schon ein bisschen amüsant. Aber eben, was für eine feine Art, was für ein feiner Seelsorger er gewesen ist und wie ich mich mit ihm aussprechen konnte. Und ich hatte dann einfach den Eindruck, eben, wo er sagte, ja, ich verstehe nicht, er muss lauter sprechen. Oh, die Bange, ja, habe ich zu viel gemacht? Kann mir Gott vielleicht nicht mehr vergeben? Hört er mich nicht mehr? Oder die andere Seite, es ist doch schon längst vergeben. Was willst du mir denn noch sagen? Und das ist das eben. Und das kann ich für unsere Ältesten genauso sagen. Wenn du in Not bist, du kannst unsere Ältesten zu jeder Tages- und Nachtzeit anrufen. Sie werden da sein, sie werden Zeit für dich haben. Ja, und wie ich schon sagte, ja, ein Stück weit eben Jesus zum Anfassen. Amen.